Wenn mir dann einer sagt, dass ich nicht mehr gebraucht werde, werde ich gehen. Kein Problem. Aber ich werde kämpfen. Ich renne nicht weg. Mit einem kämpferischen Jochen Schneider, dem Sportvorstand von Schalke 04, begrüßen wir euch ins neue Jahr. Yannick, 2021, es ist soweit und auch den Anschlusstreffer gibt's natürlich in diesem Jahr. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr und auf diesem Wege auch nochmal dir, lieber Yannick. Ich hoffe, du bist gesund und munter, zumindest siehst du so aus.
Danke, danke. Grüßt euch auch von mir natürlich erstmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert, seid gut reingekommen. Habt nicht zu viel gefeiert, auch dass ihr die ersten Tage gleich mal im Januar ein bisschen genießen konntet. Ich bin ja ganz gut reingestartet. War auch ein bisschen zu viel im Endeffekt. Also am ersten ging es mir nicht ganz so gut, aber ja, dann checkt man erstmal so am zweiten, dritten, ersten wieder, wie schön es eigentlich ist, wenn man gesund ist. Und ja, habt dann natürlich am Wochenende schön viel Fußball geguckt, ne? So wie es sein muss.
Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, dann war es ja passend zum 2. Januar, also zum Bundesliga-Neujahresbeginn dann wieder fit. Und genau so soll es auch sein, Yannick. Wir werden da gleich ganz in Ruhe drüber sprechen. Es war der 14. Spieltag nach der sehr, sehr kurzen Winterpause, wenn man das überhaupt so nennen kann. Wie bewertest du den Spieltag jetzt erstmal ganz plakativ?
Ja, ist irgendwie schwierig, finde ich, schwierig das einzuordnen, weil auf der einen Seite fand ich ihn echt ganz cool und auch relativ gute, unterhaltsame, intensive Spiele vor allem, sehr, sehr lauffreudige Spiele, wie ich finde vor allem, aber so richtig besondere Ergebnisse, sag ich mal, sind nicht mehr rumgekommen. Also eigentlich geht alles weiter, wie es begonnen hat in den ersten 13 Spieltagen. Union gewinnt, dann Bayern gewinnt, Dortmund gewinnt, beides am Sonntag. Hertha gewinnt gegen Schalke, also Schalke verliert erneut, Mainz verliert erneut, ist eigentlich alles so weitergegangen wie im letzten Jahr. Also so einen richtigen Neustart, sag ich mal, sieht man da jetzt noch nicht.
Vollkommen richtig. Aber es gab an diesem Spieltag nicht ein Unentschieden. Das vorweg. Also viel Spaß mit unserer Spieltagskontrolle für den 14. Spieltag.
Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Ja, du hast es eben angesprochen, nicht ein Unentschieden, finde ich übrigens sehr krass, weil ich der Meinung bin, dass es an diesem Spieltag sehr, sehr viele ausgeglichene Spiele gab oder, sag ich mal, vom Papier her zumindest ausgeglichen. Wenn man da jetzt mal, ich nehme da mal zwei Spiele raus, Hoffenheim-Freiburg war für mich eigentlich eher Hoffenheim, hat dann Freiburg gewonnen und Bayern-Mainz war natürlich eine klare Sache für Bayern, war dann auch nicht so klar, aber die Bayern haben es gezogen und alles andere war für mich eigentlich relativ ausgeglichen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich suche mir einfach mal ein erstes Spiel heraus und zwar nehme ich gleich mal einen richtigen Kracher. Erster FC Köln, FC Augsburg 0-1. Nils, was sagst du dazu?
Ja, absoluter Kracher. Also FCA mit einem Auswärtssieg, der, um es mal vorsichtig zu formulieren, hart umkämpft war. erste Halbzeit war ja eine Katastrophe für den neutralen Zuschauer. Ein sehr taktisch geprägtes Spiel, das offensiv nahezu gar nichts zu bieten hatte. Dann in Halbzeit 2, finde ich, hat der FC Augsburg ein etwas besseres Spiel, vor allem in der Offensive, gemacht, weshalb vielleicht das Endergebnis dann auch gerechtfertigt ist. Aber eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Und in dem Fall kann man dann auch irgendwie von einem glücklichen Auswärtssieg für den FC Augsburg rechnen. Und Köln, ja, mit einer Niederlage jetzt ins neue Jahr gestartet. Man kann aktuell froh sein, dass man eine, ja, vielleicht noch schwächere Konkurrenz vorfindet, weil 11 Punkte nach 14 Spielen sind sehr wenig und gegen Augsburg zu Hause zu verlieren, darf man im Abstiegskampf eigentlich auch nicht. Von daher bin ich mal gespannt auch, wie Markus Gisdol da jetzt auch erneut wieder rauskommen möchte.
Ja, Nils, du sagst es, es war wirklich ein klassisches 0-0-Spiel. Bin ich auch irgendwie von ausgegangen, dass das ein Unentschieden wird. Ich fand Köln zu dem Zeitpunkt, wo Augsburg dann das Tor macht, gerade ein bisschen stärker. Deswegen, ich meine, Schmieso hat die Konferenz kommentiert, das Spiel. Ja. Meint dann ja auch, kam dann halt auch irgendwie so völlig aus dem Nichts, dass dann Augsburg einfach mal in Führung geht, weil Köln gerade so ein bisschen agiler war, sage ich mal. Ja, und dann ist es natürlich bitter. Und so wie so ein Spiel halt läuft, das habe ich mir vornherein schon gedacht. Wer da das erste Tor schießt, gewinnt das Ding. Dann hat Augsburg halt das glücklichere Ende für sich. Und da muss man ganz klar sagen, Augsburg ist halt wirklich, die gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und deswegen stehen sie halt auf dem souveränen 10. Platz. Und das ist halt auch der Grund, warum Köln auf Platz 15 steht. Ne? Die gewinnen eben genau die Spiele, die sie ziehen müssen, nicht. Sind jetzt auch schon wieder seit knapp einem Jahr ohne Heimsieg. Haben jetzt während Corona, seit der Corona-Pause ohne Zuschauer noch nicht ein Heimspiel gewonnen. wo man natürlich dringend ansetzen muss. Denn wenn du in der Liga eben keine Heimspiele gewinnst, dann stehst du eben ja ganz unten, da wo der erste FC halt auch steht, auf 15. Ne?
Absolut. Noch ist alles drin und noch steht man ja auch nur auf Platz 15. Das ist ja nicht jetzt der schlechteste Tabellenplatz, aber man muss da am Rhein auf jeden Fall ein paar Dinge ändern, um wieder erfolgreich zu werden. Aber Yannick, ich würde vorschlagen, nicht allzu lange über dieses ja graue Winterspiel zu sprechen, sondern fortzufahren. Du hast es gerade schon mal angesprochen, Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Ein überraschender Auswärtssieg, wie du ihn bewertet hast gerade?
Ja, also das sieht man eigentlich auch mal mit Blick auf jede Tipprunde. Also ich bin in einer Tipprunde drin mit 35 Leuten, hat genau eine Person auf Freiburger Auswärtssieg getippt. Und ich sag mal, an solchen Dingen sieht man halt, dass es halt wirklich in der Gesellschaft, dass viele eben davon ausgegangen sind, dass Hoffenheim das Ding zieht. Einfach, ja, weil Hoffenheim halt immer noch so den Namen hat, dass sie eben eigentlich eine ganz gute Mannschaft sind, spielen auch immer noch Europa League. Aber da sind einfach so viele Steine im Getriebe, das ist einfach unglaublich. Also die haben natürlich auch extremes Pech, vor allem in der Defensive, hatten ja auch das ganze Jahr schon Corona-Pech, Verletzungspech und kommt irgendwie alles zusammen. Und ja, dann verlierst du eben gegen den SC Freiburg, der extrem gut drauf ist, der sich jetzt wirklich aus dem Abstiegskeller, also aus dem Keller da unten in der Tabelle rausgehievt hat mit 4 Siegen in Folge und jetzt schon wieder auf einem richtig guten Weg ist. Hat jetzt nach 14 Spieltagen, haben die Breisgau schon mit 20 Punkte, sind dort, denke ich mal, ja, richtig gut dabei. Und dann ist es halt bitter für Hoffenheim, ne? Weil langsam aber sicher muss man sagen, die Europa League, das wird Träumerei, dass man da noch hinkommen kann. Ich meine, man steht jetzt auf 13, hat hier, wenn ich das richtig sehe, 15 Punkte. Gut, bis zu Platz 6, es sind ja 9 Punkte, aber ja, langsam aber sicher muss halt mal punkten und Spiele wie gegen Freiburg zu Hause musst du halt gewinnen, ne? Und Hoffenheim war auch von vornherein einfach nicht gut. Zur Pause liegen sie 0-3 hinten, bekommen unglücklichen Elfmeter auch zum 0-2, der keiner war. War kein Handspiel von Bogart. Kommt natürlich dann auch alles zusammen, ist auch viel Spielpech, wie man dann so schön sagt, aber letztendlich lag es nicht am Pech, sondern einfach, weil Freiburg die reifere Spielanlage gezeigt hat und dann eben Hoffenheim bezwungen hat.
Ja, ich denke, so kann man das sagen. Also, ich finde das krass, dass du in deiner Tipprunde gerade diese Beobachtung gemacht hast, dass niemand auf oder nur eine Person auf den SC Freiburg getippt hat, weil ich meine, die kommen mit 3 Spielen in Folge. Hoffenheim, da ist wirklich mächtig Sand im Getriebe. Da läuft ja in dieser Saison nahezu gar nichts, außer dann vielleicht ein haushoher Heimsieg gegen den FC Bayern, der damals so nicht zu erwarten war. Ansonsten bleibt aktuell nicht viel Positives in Erinnerung. Und ja, wenn die Freiburger anreisen mit Selbstvertrauen, dann sieht man eben auch, was möglich ist. Mit Demirovic hast du übrigens vorne mittlerweile einen Stürmer, mit dem du vielleicht vor der Saison auch nicht unbedingt gerechnet hättest. Kam ja neu ins Team und hat mittlerweile sowohl Nils Petersen als eben auch Lukas Höhler verdrängt. Und das spricht eben auch für die Breite des Kaders. Du kannst mit Petersen und Höhler dann einfach auch nochmal 2 Offensivkräfte von der Bank bringen, die absolut Bundesliga-tauglich sind. SC Freiburg auch für mich in dieser Saison wieder überragend, mit Union Berlin so das Team, das man gar nicht genügend loben kann, wenn man da die Ausgangssituation der vergangenen Jahre sieht, wenn man die finanzielle Situation betrachtet und wie gesund der Club dann eben doch ist und wie gut der Club dann auch Fußball spielt. Ja, macht einfach Spaß und von daher, ja, gönne ich den Freiburgern das. Und über Hoffenheim haben wir jetzt schon in den vergangenen Folgen auch viel geredet, haben viel gemeckert und ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange Hoeneß da noch die Chance bekommt, ja, das Ruder umzureißen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihm das jetzt in den nächsten Wochen gelingt, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist halt die Sache, ne? Zweifelsohne, das ist ja auch der Grund, warum so viele immer noch auf Hoffenheim tippen, weil die Mannschaft eben eine Menge oder ein großes Potenzial hat, vor allem in der Offensive. Wenn man sich das mal anschaut, da hast du Kramaric, da hast du Bebu, die beide eigentlich wirklich wahnsinnig gute Kicker sind, aber Bebu ist momentan gut drauf, Kramaric auch im Formtief, kommt nicht wieder richtig in Schwung, Corona hat ihn da wirklich völlig ausgebremst. Ja. Dann hast du noch Belfodil, der aber auch seit einem Jahr wirklich gar nichts mehr zeigt, der auch super gute Spiele schon gemacht hat bei Hoffenheim, ne? Hat da wirklich schon brilliert und momentan, weiß ich nicht, kann Hoffenheim das irgendwie nicht so ganz abrufen. In Europa League konnten sie es, da haben sie alle 6 Spiele waren so ungeschlagen und sind souverän in die Zwischenrunde jetzt eingezogen. Ja, aber in der Liga, da läuft es einfach noch nicht und muss man jetzt halt schauen, wie man da irgendwie rauskommt. Ne? Das ist natürlich, wie gesagt, auch wahnsinniges Pech. Jetzt, ich meine, haben sie jetzt schon wieder gleich nach 20 Minuten, meine ich, war Rudi verletzt, war Akpoguma verletzt und das sind dann schon wieder 2 Säulen, die da wegbrechen, 2 Defensive-Säulen.
Das kannst du halt irgendwann nicht mehr auffangen. Das stimmt, wobei mir ein guter Freund, der ja im Übrigen Hoffenheim-Fan ist, und ja, das gibt es wirklich, der hat mir geschrieben, dass Rudi und Akpoguma eigentlich aktuell ja kein Bundesliga-Format hätten und man mit diesen beiden Leuten in der Startelf auch gegen ein Regionalliga-Team nicht gewinnen würde. Also die Hoffenheim-Fans betrachten wohl insbesondere diese beiden Spieler sehr, sehr kritisch in den letzten Wochen, weil, ja, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, bei Kramaric und Belfodil zu viele Spieler einfach außer Form sind. Und das betrifft dann eben mit Rudi und Akpoguma nochmal zwei weitere Stammkräfte. Und dann hast du ein junges Team, das einfach noch nicht konstant genug in dieser Saison performt. Europa League, jedes Spiel, glaube ich, sogar gewonnen, ne? Wenn ich das
richtig
erinnere.
Ich glaube, eins unentschieden, meine ich.
Oder keins verloren zumindest. Also sehr, sehr stark. Und jetzt, ja, muss man eben schauen. Du hast einfach auch jetzt in dieser stressigen Corona-Saison noch mehr Spiele in weniger Tagen. Und wenn du dann auch noch in der Europa League weit kommen möchtest, kann dir das am Ende vielleicht sogar zum Verhängnis werden. Da bin ich sehr gespannt, wie die Hoffenheimer das meistern werden.
Ja, also klar, was Rudi und Akpoguma angeht, besonders Rudi natürlich, der ist auch im Formtief, aber du kannst ja nicht immer einfach sagen, ja, die sind schwach, die müssen raus, du musst ja immer schauen, was sind die Alternativen, und da muss man einfach sagen, das ist momentan alles möglich verletzt, da ist ja Grilic ein extrem wichtiger Spieler verletzt, mit Geiger ein extrem wichtiger Spieler verletzt, hinten Nordweit verletzt, und die fehlen alle, und ich meine, solche Spieler, die brauchst du dann eben, auch wenn die momentan nicht in Form sind, du musst eben drauf setzen und hoffen, dass sie dann irgendwann mal wieder gute Form zeigen, denn du musst ja immer schauen, was habe ich sonst, und ansonsten hast du da auf der Bank nichts mehr, so, die hatten jetzt keinen defensiven Spieler mehr, deswegen wurde dann auch Robert Skor eingewechselt, der eigentlich ein Offensiver ist, weil da eben kein Spielermaterial mehr da ist, und da musst du eben mit dem arbeiten, was du hast, ne, kannst du halt nicht ändern.
Vollkommen so richtig. Vollkommen richtig. Yannick, dann such dir mal eine weitere Partie aus, über die wir jetzt sprechen.
Jo, kommen wir mal zu Bielefeld gegen Gladbach, würde ich sagen. Und da braucht man, finde ich, eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer eben, Gladbach war drückend überlegen, hat wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, kann man nicht mal nicht anders sagen. Problem, wieder mal Chancenverwertung. Da fällt natürlich vor allem immer Breel Embolo auf, weil ich ja finde, dass er wirklich eine Chancenverwertung hat, die echt gruselig ist. Also ich finde den echt stark, den Typ. Ne? Der ist echt ein sehr, sehr guter Spieler, auch schnell, physisch stark. Aber die Chancenverwertung ist echt einfach nicht gut. Dann letztendlich hat er dann aber seine dritte, vierte Großchance endlich gemacht, hat das Tor gemacht und das macht er natürlich auch überragend. Da zeigt er endlich mal Abschlussstärke mit physischer Stärke, alles kombiniert und dann knallt das Ding eben da unten rein. Und am Ende ein hochverdienter Gladbacher Sieg, auch wenn Bielefeld eventuell am Ende noch ein Tor hätte machen können.
Ja, also Bielefeld hätte ja auch vor der Pause das Spiel auf den Kopf stellen können. Da hatten sie ja sogar kurz vor Halbzeitpfiff noch die Chance auf die Führung. Wäre ja zu dem Zeitpunkt völlig unverdient gewesen. Aber Gladbach dann insgesamt auch über 90 Minuten gesehen, ist klar, bessere Team. Da hast du gemerkt, das ist eine Champions-League-Mannschaft. Und Bielefeld ist eben nur ein Aufsteiger in dem Fall. Aber auch da hat Bielefeld wieder gezeigt, sie sind konkurrenzfähig, sie können in der Bundesliga bestehen, wenn sie denn nur das ein oder andere Spiel in Zukunft nicht mehr verlieren. Aber gegen Gladbach darf man das in meinen Augen tun. Gladbach jetzt, das zum Ende vielleicht zusammenfassend, mit 21 Punkten auf Rang 7. Man bleibt also dran, auch an den europäischen Plätzen, auch an der
Deswegen
Champions
League. Deswegen war es auch ganz wichtig natürlich, ne?
Das genau, ganz wichtiger Sieg. Darauf wollte ich gerade hinauskommen. Also die Konkurrenz wäre ihnen sonst wohl enteilt. Und dadurch, dass es direkt Duelle oben gab, unter anderem mit Dortmund gegen den VfL Wolfsburg, musste man jetzt punkten, um dran zu bleiben. Haben sie gemacht. Und ich denke, viel mehr muss man über das Spiel gar nicht sagen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel der Konferenz. Dem vorletzten Spiel. Entschuldigung, da war ich ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu schnell wie Avonie für die Werder-Abwehr. Vielleicht könnte man das so mal ganz kurz sagen. Also Werder Bremen empfängt Union Berlin und verliert sang- und klanglos mit 0-2. Yannick, bevor du etwas dazu sagst, in meinen Augen die schwächste Bremer Saisonleistung nach zwei Siegen zum Jahresende, eine absolute Enttäuschung. Zu Hause heimschwach, es geht weiter wie im letzten Jahr und Union, ja, die gewinnen mal wieder mit 2-0, haben bislang in jedem Bundesligaspiel in dieser Saison ein Tor erzielt. Und am Ende brauchte es aber nicht mehr als eine solide Leistung, wie ich finde. Also sie haben schon mal besser gespielt und es wurde ihnen auch schon mal schwerer gemacht.
Ich muss auch ganz klar sagen, also das Spiel hat jetzt Union nicht gewonnen, weil sie sonderlich gut waren oder so, sondern einfach, weil Werder sehr schwach war und weil Union halt auch wusste, wie sie Werder bespielen müssen. Ich habe das ganz gut, eine Analyse dazu im aktuellen Sportstudio gesehen. Das hat halt Union auch echt stark gemacht. Also die wussten eben, wie sie die Dinger gewinnen. Und Werder hat eben, was der Werders großer Fehler aus meiner Sicht war, was auch irgendwie ein taktischer Fehler ist, dass sie relativ viele Bälle von hinten raus lang geschlagen haben. Wobei du eigentlich weißt, dass du bei Union hinten drin mit Knoche und Marvin Friedrich und auch Trimmel außen hast du drei Spieler, die echt groß sind, die alle ein Gardemaß von 1,90 haben. Da spielst du nicht mit langen Bällen. Und dann hat man es halt Union leicht gemacht, die Dinger abzufangen. Und da hat Union halt blitzschnell in die Spitze gespielt. Auf Avonie, auf Becker, die sind dann halt einfach zu schnell, wie du es gesagt hast, für die Werder-Abwehr. Und ja, dann gibt es eben die Gegentore, ne? Und muss man ganz klar so sagen, sehr guter Matchplan von Union. Die haben es wunderbar gemacht, diese schnelle Umschalten direkt in die Spitze spielen auf die schnellen Stürmer. Wahnsinnig gut, hat mir das gefallen. Und wie gesagt, Bremen, das ist einfach zu wenig. Also Torfeld hat danach ja auch eine große Krawatte gehabt, hat das, sag ich mal, ein bisschen alles auf die Mannschaft geschoben und sich da den Schuh so gar nicht selber für angezogen. Aber ich weiß nicht, also für mich waren auch ein paar taktische Fehler dabei. Wie gesagt, mit diesen vielen langen Bällen, die darfst du eigentlich nicht spielen gegen Union. Da musst du eigentlich vorher deine Truppe darauf hinweisen, dass du sowas nicht machst. Deswegen, ich fand das Interview sehr authentisch von ihm, aber muss da ehrlich sagen, dass ich da dass ich das halt ein bisschen anders sehe.
Ja, es gab ja so zwei Meinungen. Zum einen deine, die ich sehr gut finde und auch teile. Es war auch taktisch nicht nach einer Meisterleistung performt, aber auch das Zweikampfverhalten, das hat auch Theodor Gebrselassie im Interview angesprochen danach, das Zweikampfverhalten war in der ersten Halbzeit eine Frechheit, sagte er. Und ich denke, auch das kann man so sagen. Also die Mentalität der Truppe ist auch ein wenig in Frage zu stellen. Kofeld hat ja auch schon vor dem Spiel gesagt, dass er mit der Trainingsleistung wahnsinnig unzufrieden war. Und dann liefern sie da in erster Linie auch eine wahnsinnig schlechte erste Halbzeit ab. Die zweite war dann etwas besser, aber immer noch nicht gut. Da frage ich mich eben, was denn mit den Werder-Spielern los ist. Weil, ganz ehrlich, du weißt, du bist nicht Bayern München oder Borussia Dortmund. Das heißt, du hast nicht das Selbstvertrauen, du hast auch nicht die spielerische Klasse. Du spielst jetzt gegen den Tabellensechsten Union Berlin und gehst da mit einer eher läppischen Einstellung in die Partie. Das kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt.
Ja, da stecke ich zu wenig drin. Also, keine Ahnung, ob man jetzt sagen kann, dass die Einstellung schuld war. Wie gesagt, für mich waren es halt einfach so diese Dinge, die sie einfach nicht abgestellt haben mit diesen langen Bällen zum Beispiel, dass sie halt nicht gecheckt haben, wie Union das spielen will. Aber ist natürlich richtig, wie Kofeld gesagt hat. Ne? Wenn das jetzt wirklich ein Einstellungsproblem war, da muss man sich einfach fragen, was das für eine Arroganz der Spieler ist. Wenn man gegen Union Berlin spielt, eins der besten Teams der Liga, das muss man momentan ganz klar so sagen. Und dann da so aufzutreten, ich finde zum Beispiel auch dieses zweite Tor, was Avonie da so reinstolpert, ey, das ist ein Abwehrverhalten, was eine Vollkatastrophe ist. Auch Friedel, ganz ehrlich, finde ich auch richtig die Analyse von Herrn Kofeld, dass er eben sagt, natürlich kann man es abpfeifen, aber es ist nichts für ein Videobeweis, weil das ist ein leichter Schubser, ja, aber ich finde, da musst du einfach mal stabil bleiben als Innenverteidiger, da musst du das Ding einfach mal trotzdem wegkommen, wenn du so einen leichten Schubser bekommst, oder du lässt dich eben fallen und ziehst dann halt so einen Freistoß, aber dann sowas Halbgares dazu machen, ist halt einfach nicht gut, ne, und jetzt muss Werder halt echt schauen, wie man da jetzt irgendwie wieder die Kurve bekommt, weil man natürlich auch sehen muss, man ist weiterhin 4 Punkte vor Platz 16, hat natürlich vor Weihnachten ein extrem wichtiges Spiel in Mainz gewonnen und jetzt sieht man mal, wie wichtig das war, erst recht jetzt. Und ja, wie gesagt, die müssen auf jeden Fall zeitnah einen Schalter umschalten. Ansonsten, denke ich mal, sieht das da nicht sehr gut aus.
Dann lass uns doch mal über Vizekusen reden, über den einzigen Bayernjäger, die aber ja schon gegen Bayern die erste Saisonniederlage einstecken mussten und jetzt auch gegen Eintracht Frankfurt verlieren. Janik, hättest du mit der Auswärtsniederlage der Leverkusener gerechnet, nach der Bayern-Niederlage auch?
Ja, das kam jetzt für mich nicht sonderlich überraschend. Ich habe ja auch unentschieden getippt, dachte aber, dass Leverkusen zumindest einen Punkt mitnimmt, weil man einfach sagen muss, das habe ich ja hier auch schon das eine oder andere Mal im Podcast angedeutet, Eintracht Frankfurt ist gegen starke Mannschaften, also gegen, sag ich mal, auf dem Blatt, sehr, sehr gute Mannschaften einfach zu Hause eine Macht. Das haben sie in dieser Saison gezeigt, das haben sie letztes Jahr gezeigt, als sie die Bayern, gut, die waren damals auch nicht in Form, haben sie 5-1 im Stadion gekegelt. Dieses Jahr haben sie einen Punkt gegen Dortmund geholt, Punkt gegen Leipzig, jetzt ein Dreier gegen Leverkusen. Und das sind einfach die Spiele, da ist Frankfurt heiß drauf, da pushen sie sich, da sind die einfach überragend. Und deswegen, ja, haben sie Leverkusen auch teilweise, wie ich finde, an die Wand gespielt. Leverkusen mit sehr wenigen Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, hatten da dieses eine Ding, was Hinteregger da an die Latte knallt, fast ein Eigentor. Aber ansonsten war das halt echt wenig von Leverkusen. Kann ich dann auch von Peter Bosch verstehen, dass er dann sagt, dass er da echt enttäuscht war und sich mehr erhofft hat. Habe ich auch, aber wie gesagt, grundsätzlich kommt jetzt dieser Sieg für mich jetzt nicht sonderlich überraschend.
Ja, es war halt, wie Peter Bosch auch richtig analysierte, nicht diese Siegermentalität zu spüren, die Leverkusen ja sonst in jedem Spiel diese Saison dann hatte. Ja, und Eintracht Frankfurt hat jetzt Bas Dost verloren, also den zweiten Mann hinter André Silva. Jetzt sind sie auch auf Stürmersuche. Joshua Zirkzee, ja wohl eine Option, der Nachwuchskicker der Bayern. Da kann man einfach gespannt sein, was sich da in den nächsten Wochen ergeben könnte. Aber sie haben eben auch gezeigt, ohne Bas Dost können sie auch Spiele gewinnen. Sie wollen nach Europa, Freddy Bobic hat das davor ja auch ganz schön angesprochen, meinte, es wäre gerade in diesem Jahr sehr wichtig, die europäischen Plätze zu erreichen, um eben vielleicht Ausfälle durch Corona kompensieren zu können, also logische Schlussfolgerungen in dem Fall. Und da haben sie jetzt auch wieder einen großen Schritt gemacht, denn mit 20 Punkten nach 14 Spielen steht man auf Tabellenplatz 8, ist da nach wie vor mit im Rennen, wie allerdings auch viele andere. Das muss man ganz, ganz klar dazu sagen.
Ja, und wie gesagt, ich habe es dann halt auch wirklich gut gemacht. Ne? Also vorne finde ich ja die Eintracht generell stark mit Silva, mit Kamada auch, der unglaublich viele Ideen hat. Aber wenn man sich jetzt auch mal anschaut, wie viele Großchancen Leverkusen zugelassen hat, also das war echt Wahnsinn. Wenn ich daran denke, an diese eine Szene, wo Kamada da völlig frei steht, den Volley muss er eigentlich irgendwie aufs Tor bringen und dann ist er mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch drin. Und da gab es auch noch die eine oder andere Szene. Also eigentlich hätte Frankfurt den Deckel schon viel früher drauf machen müssen. Und ja, da muss man sich dann halt als Leverkusen fragen, warum ist man da jetzt so sorglos aufgetreten? Warum war man jetzt so schwach? Lag das nur am Gegner? Wo lag das auch an uns? In welchen Bereichen? Und das ist halt eine gute Frage. Aber Peter Bosch hat es auch ganz gut gesagt im aktuellen Sportstudio, finde ich. Er meint eben, das war einfach nicht unser Tag. Wir haben ein scheiß Spiel gemacht. Das war einfach schlecht von uns. Und nächste Woche setzen wir alles dran, dass es wieder besser wird. Und das denke ich bei Leverkusen auch. Weil die haben halt noch nicht ein schlechtes Spiel die Saison gemacht. Noch kein wirklich richtig schlechtes Spiel. Und deswegen passiert das. Mund abwischen, weiter geht's.
Genau, weiter geht's, gutes Stichwort. Wir kommen zum Samstagabend. Wir hatten ja schon zwei Spiele am Samstag. Einmal Hertha gegen Schalke und dann noch um 20.30 Uhr VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Lass uns zunächst über Hertha sprechen, die einen sehr, sehr spannenden Gegner zu Gast hatten, natürlich. Schalke 04 auf dem Weg zum Rekord von Tasmania Berlin. Das Ganze müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber Schalke 04 angereist mit einem neuen Trainer. Christian Groß soll der große Retter in Gelsenkirchen werden. Aber wenn du dann mit einem 0-3 antrittst, ist das kein allzu schöner Start, oder Yannick?
Nee, natürlich nicht. Dazu muss ich auch sagen, die Entscheidung mit Groß, die fand ich irgendwie von Anfang an komisch, weil ja völlig klar ist, Jochen Schneider hatte früher mal einen ganz guten Draht zu ihm, hatte ja in Stuttgart eine relativ erfolgreiche Zeit, die aber auch kurz war, ich glaube ein knappes Jahr war es, 10 Monate. Und deswegen hat er jetzt den Herrn Groß geholt und ich finde auch nicht, dass er sonderlich viel Euphorie ausstrahlt. Also ich finde es momentan ehrlich gesagt jetzt nicht so die glücklichste Entscheidung, habe ich mir direkt so gedacht. Aber was ich jetzt mal zum Spiel sagen muss, finde ich vor allem, was die Anfangsphase angeht, dass Schalke dort wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, also ordentlich, auf jeden Fall auf Augenhöhe und auf jeden Fall hast du dort in den ersten 30 Minuten auch einen Fortschritt gesehen, weil wie die sich die Chancen rausgespielt haben, das haben sie so nicht gemacht in den letzten Spielen, auch im Harit, der wirklich ein paar Bälle da vorne gespielt hat, die ich sehr, sehr gut fand. Ja, und dann eben wieder Schalke-Problem, du kriegst das erste Gegentor und dann gehen die Köpfe runter, dann ist kein Selbstvertrauen mehr da und dann verlierst du halt 0-3 in Berlin, kann am Ende sogar noch ein Treffer höher werden und das ist halt wahnsinnig bitter für Schalke am Ende.
Ja, also Schalke ist halt ein klassischer Aufbaugegner aktuell für eigentlich ja jedes Team, so auch für Hertha, die jetzt drei ganz, ganz wichtige Punkte geholt haben zu Hause. Ja, ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass es kein Trainerproblem auf Schalke ist, damit bin ich auch nicht allein. Man braucht jetzt neue Einflüsse, neue Spieler und jetzt hat man mit Sead Kolasinac einen unfassbaren Transfer tätigen können und ich glaube, das kann man schon so sagen, eine echte Schalker Ikone der letzten Jahre, sportlich sicher eine Bereicherung, auch vom Typen her genau das, was Schalke wahrscheinlich gefehlt hat in den letzten Wochen, wird ja auch gleichwohl zum Kapitän befördert, also da hat Jochen Schneider einen sehr, sehr guten Deal eingefädelt, aber das allein wird nicht reichen, man wird jetzt natürlich auch gerade in der Offensive noch nachlegen müssen. Wenn ich dann aber wieder Transfergerüchte lese und Julian Korb, der Ex-96-Spieler, für hinten rechts verpflichtet werden soll, dann weiß ich auch nicht, ob das dann die große Bereicherung sein könnte. Aber du als 96-Fan, Yannick, Korb, eine Alternative?
Ja, war natürlich nicht der Beste bei uns, hatte echt keine gute Zeit, war wirklich schwach, ich habe mir viel von ihm erhofft, aber nee, Korb war bei uns echt nicht gut, aber das heißt ja nichts. Du musst ja auch sehen, wen kann man sich holen. Und Korb ist momentan vertraglos. Er hat schon mal bewiesen, dass er Bundesliga spielen kann. Das ist jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre her. Aber warum nicht? So, der ist momentan vertraglos, wird nicht allzu viel Gehalt, denke ich mal, fressen. Und deswegen ist das in Ordnung. Und nochmal zu Kolasinac, das zeigt natürlich auch schon wieder einiges, dass er dort direkt eventuell Kapitän werden könnte. Das zeigt eben, dass bei der Hierarchie im Team überhaupt irgendwas nicht stimmt, weil das ja an sich ist das ja ein Arschtritt für jeden Spieler, der momentan spielt und Chancen auf die Kapitänsbinde hat, beziehungsweise die momentan auch trägt, wie ein Bastian Oczipka oder ein Benjamin Stamboli. Wenn ein neuer Spieler kommt und der sofort, auch wenn es eine Vereinsikone ist meinetwegen, und der sofort die Kapitänsbinde bekommen kann. Also das zeigt halt wirklich, wie viel dort im Argen liegt. Und ich sag auch nach wie vor, du hast recht, da müssen viel mehr Neuzugänge her, da muss vor allem ein guter Mittelfeldspieler her und vor allem auch ein guter Stürmer, was auch Marc Uth angesprochen hat. Und Kolasinac ist ein Linksverteidiger. So, also wirklich mal Erwartungen ganz unten halten. Das ist ein Linksverteidiger, der kann die Seite zumachen, aber nimmt normalerweise jetzt keinen riesigen Einfluss auf das Spiel. Und deswegen würde ich da jetzt mal nicht sagen, das ist jetzt unglaublich geil und so. Ich halte einfach meinen Ball flach und gucke mir das erstmal in Ruhe an.
Ja, das war gar nicht auf seine Position bezogen, sondern vielmehr darauf, dass er halt einfach ein Name ist, der sich mit Schalke 04 sehr, sehr identifiziert. Und der allein wird es nicht richten können. Und du hast gesagt, Oczipka beispielsweise, der spielt ja rein zufällig noch auf genau seiner Position. Den kannst du jetzt ja theoretisch abgeben. Also wenn du als Kapitän und als Linksverteidiger abgesägt wirst, weiß ich nicht, wie du da aus dem Loch nochmal rauskommen willst. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Aber wenn man dann auch wieder mitbekommt, dass Schalke jetzt mit Kutucu unter anderem einen seiner größten Talentstürmer verkaufen möchte, um irgendwie neues Budget für neue Spieler. Möchten Sie den verleihen?
Ja, Laie ist in der Rede.
Dann Gehalt zu sparen, das in andere Spieler gesteckt werden kann, richtig?
Ja, auch, man muss halt auch einfach mal sagen, das hat ja Uth auch nach dem Spiel jetzt gesagt über Hoppe, das reicht einfach nicht für Bundesliga. So, ich fand das gut, das Interview, auch wenn das viele wieder kritisiert haben, einfach mal, weil es ehrlich war. Er hat offen und ehrlich gesagt, bei Hoppe reicht es nicht für die Bundesliga, ist bei Kutucu aus meiner Sicht immer noch genauso. Identifikation, ja und alles, aber es reicht einfach nicht so. Du brauchst da einen neuen Stürmer und deswegen finde ich auch, dass du Kutucu durchaus abgeben kannst, weil es eben Stand jetzt zu wenig ist und dann soll er sich lieber entwickeln, soll Spielpraxis sammeln anderswo, wo er eben auch spielt, vielleicht irgendwo in der zweiten Liga. Und dann soll er wenigstens gestärkt im Sommer wiederkommen, dass du dann da vielleicht einen Mehrwert von hast, weil momentan wird er dich auch nicht zum Klassenerhalt schießen, das ist halt klar.
So sieht es zumindest aktuell nicht aus. Richtig, okay, also wir dürfen gespannt sein, wie es für Schalke weitergeht. Nächste Woche dann gegen Hoffenheim zu Hause. Also da geht es für beide mal wieder um fast alles. Sehr, sehr spannend. Wir machen weiter, Stuttgart gegen Leipzig. Ich übergebe.
Ja, ich finde ein sehr interessantes Spiel, weil es sehr laufintensiv war und bei beiden Teams hast du wirklich angemerkt, so, die wollten beide unbedingt das Spiel gewinnen. Leipzig, klar, die stärkere Mannschaft, aber ich bewundere Stuttgart wirklich, wie die sich da reingeschmissen haben, wie die gekämpft haben in jedem Ball und wie die gelaufen sind, wie die gerannt sind. Fand ich echt krass. Auch wenn Leipzig, wie gesagt, klar die bessere Mannschaft war und dann haben sie auch irgendwann das Tor gemacht. Das Problem bei Leipzig war ähnlich wie bei Gladbach. Was ich auch schon mal angesprochen habe bei RB, die Chancenverwertung, dass sie eben das Ding noch nicht viel früher machen und ja, da musst du halt ein zweites Tor nachlegen und dann ist der Sack auch, also hast du die drei Punkte bei dir. So war es dann noch bis zum Schluss eng. Und was man halt Leipzig lassen muss, sie haben es geschafft, was ja viele Teams bei Stuttgart nicht geschafft haben, unter anderem FC Bayern, dem VfB so die eigene Spielphilosophie aufzudrängen. Also Leipzig hat es geschafft, Stuttgart dazu zu bringen, dass sie eben ihr eigenes Spiel nicht durchziehen konnten, sondern sich eben auf das RB-Spiel eingelassen haben. Und genau da musst du eben Stuttgart auch hinbekommen, dass sie eben nicht ihre schnellen Spieler vorne einsetzen können, auch wenn Koulibaly jetzt auf der Bank saß, du hast da trotzdem genug schnelle Spieler vorne drin. Und das ist eben sehr, sehr stark von RB Leipzig gewesen und deswegen kam Stuttgart überhaupt nicht so zum Zug. Dennoch, wie gesagt, was Kampf angeht, was Zweikampfverhalten, was Wille angeht, kannst du Stuttgart überhaupt keinen Vorwurf machen und da haben sie wirklich ein überragendes Spiel gemacht.
Genau, man darf immer nicht vergessen, ich meine, die sind Aufsteiger, genau wie Arminia Bielefeld, sind sogar nur als Zweiter hochgegangen. Also immer mal die Füße stillhalten und dafür spielen sie eine überragende Saison. Jetzt mit 18 Punkten immer noch nach 14 Spielen, alles schön und gut. Man hat sich jetzt so ein bisschen da von den ganz oberen Plätzen entfernt, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Stuttgart immer noch sehr, sehr gefestigt und die werden auch die Klasse halten, weil sie die Qualität haben. Und wenn man gegen Leipzig kämpferisch zumindest so dagegen halten kann und am Ende ja sogar noch die Riesenchance zum Ausgleich von Waldemar Anton. Also man hätte da tatsächlich durchaus auch etwas mitnehmen können und das ist, wenn man jetzt einfach mal die Fakten betrachtet, ja, Aufsteiger gegen Champions League Halbfinalisten, ich kann gar nicht mehr reden, weil ich beeindruckt bin, ja, ihr merkt das, eine Leistung, die gar nicht großartig zu kritisieren ist, um das mal so abzukürzen.
Ja, das stimmt, genau. Natürlich, langsam muss man ein bisschen mehr nach unten schauen, sollte man auch vor allem mal ein Heimspiel gewinnen. dass man dort wieder wichtige 3 Punkte holt. Jetzt sind man 8 vor 16 noch. Also immer noch alles gut. Aber wie gesagt, es wäre halt schön, wenn man dann mal Heimspiele gewinnt, denn die brauchst du eben, um am Ende die Klasse zu halten. Genau, und da würde ich sagen, sind wir noch beim Sonntag, denn der BVB hat endlich mal wieder ein Heimspiel gewonnen. 2-0 gegen Wolfsburg. Ich muss sagen, wirklich beide Teams haben mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem offensiv. Wolfsburg auch wirklich unglaublich schwer zu schlagen. Also Dortmund macht dann ja durch einen Konter am Ende noch das 2-0. Wolfsburg war ganz, ganz nah am 1-1 dran, hätte sich den Punkt auch, finde ich, verdient gehabt. Ich will aber auch nicht über Dortmund meckern, weil ich finde wirklich, dass beide Teams sehr, sehr stark gespielt haben. Und es war wirklich ein Spiel, was wirklich Bock gemacht hat, sich anzuschauen.
Geht mir genauso. Also es gab dann ja auch wieder die kritischen Stimmen. Ich habe da ja in den sozialen Medien immer wieder reingeschaut und ja, der BVB würde unattraktiven Fußball spielen und so weiter und so fort. Da dachte ich, nenn mir doch mal ein Team, das gegen den VfL Wolfsburg attraktiven Fußball spielt und dabei erfolgreich ist. Ich glaube, das gibt es nicht, zumindest nicht in der Bundesliga. Wolfsburg ist einfach ein sehr eklig zu bespielender Gegner. Das sagt Kollege Yannick Meyer jede Woche und das stimmt auch einfach. Und der BVB hat dann am Ende sehr, sehr effizient gespielt und mit 2-0 zu Hause gewonnen. Das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können, das sehe ich genauso wie du. Aber großartig meckern kann man da dann auch nicht. Für Terzic sehr, sehr wichtig, dieses Spiel jetzt gewonnen zu haben und den Heimantritt dann eben positiv gestaltet zu haben.
Ja, genau. Also für Terzic sehr wichtig. Ich fand Reus dieses Spiel auch endlich mal wieder ein bisschen besser. Also halt immer noch nicht da, wo er spielen könnte, aber hat schon wieder eine etwas bessere Leistung gezeigt. Und dann natürlich auch für Sancho extrem wichtig, dass er mal wieder ein Tor macht. Macht das auch gut, guckt Castells da so ein bisschen aus und schiebt ihn dann locker rein. Und dann ist das Ding halt durch. Aber wie gesagt, nochmal Kompliment an Wolfsburg. Vor allem auch, was die Defensivarbeit angeht, was ich ja immer wirklich krass finde. John Anthony Brooks hatte ja wirklich keinen guten Stand in Wolfsburg. Und wie der diese Saison spielt, finde ich echt stark. Also wirklich bei Ecken ist der eigentlich der Erste, der jeden Ball da rausköpft. Und gefällt mir echt gut, der Amerikaner da hinten drin. Ist extremst wichtig. Und deswegen bei Wolfsburg ist absolut auf dem richtigen Weg, hat jetzt die zweite Saisonniederlage kassiert, nur in München und in Dortmund kassiert, verloren, also echt überragend. Und wie gesagt, also wirklich ein Spiel, was wirklich Bock gemacht hat. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch mal die Highlights, die lange Highlight-Version von der Zone an, lohnt sich. War wirklich geil.
Auf jeden Fall. Wolfsburg spielt eine geile Saison und ist auch weiter mit dem europäischen Topf. Ich denke, dass sie das auch bis zum Ende der Saison durchziehen können. Freut mich immer, Spiele von Wolfsburg zu sehen, weil sie es gut machen. Ich denke, damit sei genug gesagt. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss des 14. Spieltags. Bayern gegen Mainz. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Mainz führt mit 2-0 zur Pause. Am Ende gewinnt Bayern noch mit 5-2. Wahrscheinlich einfach, weil sie es können und weil sie die irre Qualität dann eben gerade in der Offensive haben. Aber Yannick, die Bayern auch zum 8. Mal in Folge im Rückstand in der Fußball-Bundesliga. Das gab es noch nie und Mainz, damit konnte man auch nicht rechnen. Sehr, sehr forsch, sehr, sehr souverän und dann auch mit einer hochverdienten Pausenführung. Glaubst du, dass der Schalter in Mainz jetzt vielleicht umgelegt wurde, obwohl man 5-2 verloren hat? Klingt ja immer blöd.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist noch zu früh, finde ich, um das zu beurteilen. Aber erstmal kann man ja sagen, ist da ja extrem viel passiert in dieser kurzen Winterpause. Christian Heidel ist zurück, bringt Martin Schmidt mit. Das sind für mich schon mal zwei Personalien, die ich sehr, sehr gut finde, weil die eben auch mit guten Zeiten in Mainz verbunden sind. Ich meine, es waren sogar Europa-League-Zeiten, die sie dort hatten, eine Saison. Und ja, sowas ist halt immer wichtig in so einem Verein, wo es momentan nicht läuft, ne? Und dann hast du da jetzt momentan mit Jan Sievert einen Trainer gehabt, einen Interimstrainer, der jetzt für ein Spiel gemacht hat. Auch die Entscheidung, muss ich einfach mal sagen, finde ich sehr, 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 sehr gut von den Mainzer Verantwortlichen. Ist einfach überragend. Denn du musst ja mal sehen, erstes Spiel in München, welche neuen Trainer willst du das geben? Das ist extremst undankbar. Sievert hätte jetzt sogar fast was mitgenommen. Aber normalerweise gehst du dann da eben unter, was Mainz dann unterm Strich vom Ergebnis ja auch tut, spielerisch sicher nicht. Deswegen erstmal, was das Management da angeht, wirklich Daumen hoch, finde ich sehr, sehr gut gemacht, dass man jetzt dann am Dienstag, Bo Svensson wird es ja wahrscheinlich auch ein Ex-Mainzer mit Steigeruch, verpflichtet, finde ich sehr, sehr gut. Und das ist eben vor allem wichtig, dass du dort Leute hast, die also von den Menschen mit besseren Zeiten, mit glorreichen Vereinszeiten verbunden werden, weil du momentan eben eine Mannschaft hast, wo eben offensichtlich ist, Qualität ist da, aber Mentalität und Überzeugung für diesen Verein Mainz 050 zu zerreißen, das ist eben nicht hundertprozentig da. Und umso besser, wenn du da eben im Vorstand, im Traineramt auch Leute sitzen hast, die wirklich mit dem Verein mitfiebern und die den Verein wirklich lieben. Erstmal dazu und dann zum Spiel heute, ja, kann man natürlich sagen, ne? Mainz wirklich sehr stark, hatte ja sogar noch zweimal Aluminiumpech, also hätten sogar wirklich was mitnehmen können aus München, auch nach der Halbzeit hatten sie noch ihre Chancen, aber was man eben einfach mal sagen muss, Bayern zur Pause 2-0 hinten, hast angesprochen, achter Rückstand in Serie, aber wie die dann halt einfach mal aufdrehen können und diese fünf Dinger da schießen, das ist halt einfach einmalig in der Bundesliga, das kennt kein anderes Team so und das ist dann auch einfach mal stark, muss man einfach mal so anerkennen, ne?
Auf jeden Fall. Aber auch, du hast gerade gesagt, nach wieder einem Pfiff, die Riesenchance für Mainz, Latzer, der den Pfosten trifft und den muss er machen. Und wenn er den macht, steht es 3-0 für Mainz.
Aber hält Neuer auch gut, ne?
Den hält Neuer überragend. Natürlich. Ja, Manuel Neuer halt. Aber wenn es dann 3-0 steht, weiß ich nicht, ob die Bayern dann nochmal so zurückkommen, weil dann verpufft so eine aggressive Kabinenansprache von Hansi Flick auch mal ganz schnell, kann ich mir zumindest vorstellen. Und so haben sie dann einfach ihre Qualität da gnadenlos runtergespielt. Mit Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition in der zweiten Halbzeit, der mir da sehr gut gefallen hat. Es ist auch egal, wo er spielt, er ist immer der auffälligste Mann aktuell. Und das auch sofort nach seiner Verletzung. Also irre, auch dass Leroy Sané dann, nachdem er so in der Kritik stand, zum Ausgleich trifft, in einer Arjen-Robben-Manier ja schon fast, ist dann Bayern-like und zum Ende 5-2 finde ich ein bisschen zu hoch, weil Mainz auch sehr, sehr gut war und mir gut gefallen hat, aber das ist dann halt die aktuell wahrscheinlich beste Mannschaft Europas, die dann auch in der Lage ist, 5 Tore in nur einer Halbzeit zu erzielen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich bin da ja auch, sag ich mal, ein bisschen Kritiker und schaue mir jetzt alles auch nochmal genauer an, was mich wundert, so ein bisschen in der Berichterstattung auch, was für mich ein bisschen komischen Beigeschmack hat jetzt um die Ansetzung dieses Spiels. Bayern, eigentlich eine Mannschaft, die selten, sag ich mal, Sonntagabend spielt und ausgerechnet jetzt, erster Spieltag nach der kurzen Winterpause, sag ich mal, wo sich die Bayern ja generell schon beklagt haben, hohe Belastungen und auch das Pokalspiel wurde abgesagt oder haben sie verlegen lassen. Bei Leipzig war das dann zum Beispiel so problemlos nicht möglich, wobei die ja im Sommer auch wirklich sehr, sehr lange gespielt haben, waren ja auch bis zum Halbfinale drin. Und deswegen muss ich einfach mal sagen, und das kann man auch einmal so im Raum stehen lassen, hat für mich ein bisschen einen faden Beigeschmack, dass die Bayern jetzt das Sonntag ganz, ganz späte Spiel bekommen haben, weil sie so halt eben nochmal einen Tag länger haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch wieder dass die Bayern eben auch darum geworben haben, dass sie dann eben das späte Sonntagabendspiel bekommen. Und das sind eben so Dinge, die ich halt einfach ein bisschen komisch finde. Also es wirkt einfach komisch, das will ich einfach nur kurz gesagt haben.
Ja, ich glaube allerdings, es ist unglücklich. Es ist unglücklich gelöst. Das darf man so sagen, ja.
Vor allem auch, wenn man das mal bedenkt, in die Richtung hat ja Max Kruse auch mal einen Tweet abgesendet oder bei Insta oder so, hat er ja auch geschrieben so, was die Bayern wollen, bekommen sie irgendwie, wollen Pokalspiel verlegen, bekommen sie und all sowas. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen DFL, Bayern, München, weiß ich nicht, wirkt mir momentan so ein bisschen komisch. Aber vor allem, wie gesagt, weil mich das auch echt ein bisschen genervt hat, dass das eben bei Leipzig dann, ich mag Leipzig nicht, das weiß jeder, aber dass man das eben dann dem nicht zustimmt, das kann ich einfach nicht verstehen. Und dann jetzt wieder sowas, ist irgendwie einfach blöd.
Ja, natürlich, aber Ich finde das schwer zu bewerten. Dem sollte man vielleicht mal nachgehen, das ist richtig und das sollte man mal aufdecken und hinterfragen und auch warum das so ist. Ich glaube aber nicht, dass der FC Bayern da explizit etwas für kann, ehrlich gesagt. Es ist ja blöd, wenn sie es beantragen, den DFB-Pokal auszusetzen und später zu spielen und das genehmigt wird und das in Leipzig dann nicht der Fall ist, ist super blöd, aber da können die Bayern ja nichts dafür. Das hing ja in dem Fall zum Beispiel auch vom Gegner ab. Da weiß ich gar nicht, wie das in Leipzig war. Kiel hat dem ja zugestimmt, dass sie das Spiel gegen Bayern verlegen. Leverkusen und Frankfurt spielen auch erst am 12. Januar im Pokal gegeneinander. Auch da hat das funktioniert. Ich finde es auch unglücklich, glaube aber auch nicht, dass es sportlich jetzt etwas geändert hätte. Das auch
ja, nein, das klar. Natürlich nicht so. Ne?
Ja.
Wie gesagt, das ist so, es muss auch nicht sein, so, dass da irgendwas passiert ist, aber das ist ja immer so ein bisschen, was man mal so redet, Sonderstellung Bayern bei der DFL, was ja auch, sag ich mal, viele kritisieren, auch so im Fußball. Und weiß ich nicht, das geht halt schon in die Richtung, aber ist auch egal, ist auch nebensächlich. Ja, ich denke mal, wir haben damit jetzt den Spieltag ganz gut abgerundet. Und so zum Schluss nochmal, was fandst du am beeindruckendsten am Spieltag? Was fandst du am coolsten?
Was fand ich am coolsten? Yannick, lass uns das doch in unseren Kategorien eben mal machen.
Spieler des Spieltags.
Ja, ich finde, Hertha hat ein sehr gutes Spiel gegen Hertha hat ein sehr gutes Spiel gegen Schalke gemacht. Nicht nur Schalke war so schlecht, sondern Hertha war eben auch dann am Ende extrem gut und deswegen habe ich mir einen Hertha-Spieler rausgesucht und der liegt nicht so auf der Hand, das ist nämlich Wladimir Darida, hat 2 sehr, sehr gute Assists gegeben, wie ich finde, ist auch wie immer sehr, sehr lauffreudig Und ja, einfach wirklich stark. Also ist einer der lauffreudigsten Spieler der Liga, ist vorne wichtig, ist hinten wichtig und für mich immer so ein bisschen unterbelichtet. Also das wirkt irgendwie gar nicht, dass Darida da so wichtig fürs Spiel ist. Das merkt man erst, wenn er mal fehlt. Und wie gesagt, auch zwei Vorlagen geben, für mich überragendes Spiel gemacht, deswegen mein Spieler des Spieltags.
Sehr cool, ja, Darida feiere ich auch. War vor ein paar Jahren im Gespräch bei Real Madrid, da war Pal Dardai aber noch Trainer bei der Hertha. Und jetzt wieder, ja, mit guter Form, in guter Verfassung. Mein Spieler des Spieltags ist Gregor Kobel, der Torhüter vom VfB Stuttgart, der einmal hinter sich greifen musste und man verlor das Spiel gegen Leipzig ja bekanntermaßen dann auch mit 1-0, aber ansonsten hat Kobel eine überragende Partie abgeliefert, hat einen Elfmeter in unnachahmlicher Manier pariert, hat auch im Spiel selbst einige Paraden abgeliefert und Stuttgart lange im Spiel gehalten, also Top-Leistung von ihm und Torhüter haben wir hier bislang, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt, obwohl Lute, glaube ich, einmal stimmt, mein Vorhin Fehler. Aber sehr, 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 sehr starke Leistung von Gregor Kobel. Deshalb er für mich der Spieler des Spieltags.
Flop des Spieltags.
Werder Bremen verliert das Heimspiel gegen Union Berlin und ist für mich einfach irgendwie so das was mich wirklich negativ überrascht hat jetzt am Spieltag. Weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass Werder dort einen Punkt holt oder zumindest ganz gut eine ganz gute Performance bietet. Das haben sie absolut nicht auf den Rasen bekommen, haben wirklich ein grottenschlechtes Spiel gemacht. Wir haben es eben angesprochen und deswegen geht die Wahl des Flops des Spieltags ganz klar auf die Hanseaten.
Ja, hier herrscht Einigkeit, Yannick. Muss ich einmal kurz hier mit meinen Händen, so, wir haben uns jetzt die Hand gegeben, zumindest virtuell. Ja, Werder, Katastrophe. Und das haben wir, glaube ich, auch vor wenigen Minuten einmal genau begründet und dabei kann man nur bleiben. Ganz schlechte Leistung, mit die schlechteste Saisonleistung und so kann man einfach nur froh und dankbar sein, dass die Konkurrenz aktuell auch nicht besser spielt. Ansonsten wäre man wahrscheinlich wieder am Boden wie in der letzten Saison.
Überraschung des Spieltags.
Der SC Freiburg hat nun 4 Spiele in Serie gewonnen. Auch an diesem Spieltag wieder eine sehr starke Leistung und 3-0 muss man zur Pause erstmal in Hoffenheim führen. Für mich wirklich sehr, sehr überraschend. Habe ich absolut so nicht mit gerechnet, habe ich auch schon eingangs erwähnt. Und ja, deswegen Freiburg ganz klar das Team, womit ich am wenigsten gerechnet habe an diesem Spieltag, den ich am wenigsten zugetraut habe und die am meisten gezeigt haben.
Ja, sehr interessant und spannend. Für mich war die Überraschung des Spieltags die Niederlage von Bayer Leverkusen. Nicht unbedingt, weil sie verloren haben, sondern die Art und Weise, wie sie verloren haben. Sie hätten nämlich auch noch viel höher verlieren können gegen Eintracht Frankfurt, haben sehr viel zugelassen und das, obwohl sie ja zuletzt in einer unfassbar guten Form waren, verloren dann jetzt noch gegen die Bayern am letzten Spieltag und jetzt nämlich auch wieder eine Niederlage. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, deshalb die Niederlage von Bayer Leverkusen. Für mich die Überraschung des Spieltags.
Ja, ist auch extrem ärgerlich für die Werkself. Sie hätten wirklich oben weiterhin anklopfen können. Jetzt sind schon wieder 5 Punkte auf die Bayern. So schnell geht's. Bis zur 93. Minute vor 2 Wochen im Spiel gegen die Bayern waren sie noch sogar vor dem FCB. So schnell kann es halt gehen in der Liga, so ist das. Ja, und so schnell kann es auch bei uns im Anschlusstreffer gehen, denn das war schon wieder die erste Spieltagskontrolle des Jahres. Genau, und ja, hoffentlich hat es euch Bock gemacht beim Hören. Und was es dazu natürlich jetzt nochmal zu sagen gibt, wir haben jetzt ja im Januar wieder einen extrem intensiven Monat, was Fußball angeht. Es gibt ja 6 Spieltage in der Bundesliga, die wir natürlich auch für euch betreuen werden hier im Podcast Anschlusstreffer mit einer Spieltagskontrolle. Und eben weil das so viele Spieltage sind und auch so viele Spieltagskontrollen, die wir euch natürlich auch sehr, sehr gerne liefern, haben ja, Nils und ich uns jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt im Monat Januar erstmal keinerlei Interviews mehr führen und die dann für euch hier ausspielen, sondern dass wir dann da im Februar dran anknüpfen, ne?
Auf jeden Fall, das werden wir auch machen und Interviews sind ja auch irgendwie so immer der Bonbon unseres Formats. Es macht ja auch immer Bock, jede Spieltagskontrolle macht Spaß, aber Interviews sind eben dann doch nochmal etwas anderes. Wir haben natürlich dann auch die Hoffnung, dass wir die Interviews wieder persönlich und in Präsenz führen können. Zuletzt lief das Ganze ja immer über Zoom und das hat auch gut funktioniert und das hat auch Spaß gemacht. An der Stelle nochmal vielen Dank fürs Einschalten bei der Folge mit Thorsten Matuschka. Viel Feedback bekommen, sehr, sehr positiv in der Regel. Also ja, auch da nochmal danke und ab Februar geht es dann weiter und da werden wir wieder geile Gäste für euch präsentieren. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen für Gäste habt, schreibt uns da doch auch gerne mal über Instagram, Anschlusstreffer_Podcast. Wir brauchen unbedingt Abonnenten. ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Das wäre echt cool und yes, Das dazu. Was gab es noch zu besprechen? Hast du noch irgendwas für die lieben Hörer?
Nö, ich bin eigentlich ganz durch. Ansonsten haben wir noch irgendwie was passiert denn so die Woche? Genau, ganz interessant natürlich. Ich als Zweitliga-Kenner, beziehungsweise heute natürlich sehr, sehr gute Laune, 96-4-0 gegen Sandhausen gewonnen. Wenn ihr nichts zu tun habt, schaltet Mittwochabend gerne mal ein. Würzburg gegen St. Pauli, schöner Abschließkracher. Da geht es wirklich um sehr, sehr viel, denn ich denke mal, der Verlierer steht da schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und es wird kein schöner Fußball sein, aber es ist wirklich Spannung garantiert. Und Nils, ich hoffe natürlich, dass du dir das Spektakel nicht entgehen lässt.
Ja, Mittwochabend? Nein. Das werde ich safe gucken. Mal schauen. Ich bin aber auch immer Freund von diesen engen, ekligen Duellen. Hoffentlich schön. Ist das in Würzburg, das Spiel?
Ja.
Geil. Da vielleicht schön -5, -6 Grad irgendwie. Und das wird doch ein Fest. Mein Tipp ist übrigens, dass Würzburg gewinnt. Also hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Ach ja, genau. Eine Sache wollte ich nämlich noch sagen. Und zwar freut es uns immer, dass ihr uns zuhört, egal über welche Plattform, über welches Portal, ob über Spotify oder Apple oder den ganzen anderen, die es mittlerweile gibt. Aber wenn ihr uns am meisten unterstützen wollt, beziehungsweise am besten unterstützen wollt, dann hört den Podcast auf meinsportpodcast.de. Das könnt ihr am Handy machen, das könnt ihr am Rechner machen. Läuft auch nebenbei, also ihr könnt den Browser dann auch schließen und es läuft weiter. Unterstützt uns am meisten oder über Apple Podcasts auch. Spotify hat so ein paar Probleme beim Einspielen der Werbung und das ist halt nun mal das Einzige, mit dem wir vielleicht ein paar Cent verdienen. Wenn das zu kompliziert für euch ist, auch überhaupt kein Problem, dann hört uns einfach weiter über Spotify. Das nur ganz kurz zum Ende. Yes, Yannick, das war auch wieder eine knackige Dreiviertelstunde. Jetzt ist es auch schon wieder, lass mich auf die Uhr gucken, 9:45. Wahnsinn. Ich muss das Ding hier noch hochladen und schneiden. Und übrigens, das dürfen wir ja kurz mal erzählen. Yannick schreibt immer unsere Folgenbeschreibungen, die ihr dann auch auf den jeweiligen Podcast-Portalen lesen könnt. Bitte lest euch es doch einmal durch, damit sich die Arbeit von Yannick ein wenig lohnt.
Würde mich freuen, ich glaube nicht. Das war übrigens mal eine interessante Frage. Teilt mir das mal gerne mit, wie das denn bei euch so ausschaut. Lest ihr euch das irgendwie im Ansatz durch oder sagt ihr, ihr lasst das sein? Ich meine, ich könnte sehr, sehr gut verstehen, wenn ihr das sein lasst, weil ich meine, es ist ja ein Podcast, da wird man was hören und nichts lesen. Ne? Aber wie gesagt, mich würde es natürlich sehr freuen oder uns würde es sehr freuen, wenn ihr da auch mal einen Blick reinwerft. Macht das ruhig, ja, das dazu. Ne?
Genau, also auch nochmal zum Ende, ein frohes neues Jahr. Das war die erste Folge Anschlusstreffer in 2021. Es werden viele noch folgen und das war's dann auch für heute, Yannick. Ich hau jetzt erstmal rein. Du hoffentlich auch.
Auf jeden Fall. Haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.